Du hörst den Become Stronger Podcast. Diese Folge ist eine Aufzeichnung zusammen mit Vincent Knaz und das Thema ist Relative Intensität. Relative Intensitäten sind ein absolut entscheidendes Konzept, wenn es darum geht, Trainingspläne für fortgeschrittene Athleten zu erstellen. Und in dieser Folge lernst du, wie man RPE richtig einsetzt, was der Unterschied zu prozentbasiertem Training ist und wie du damit langfristig Fortschritte machen kannst, ohne dauernd in Plateaus rein zu laufen. Wenn dich diese Themen interessieren, dann bleib auf jeden Fall dran.
So, hallo, ich habe heute die Ehre, bei meinem geschätzten Kollegen Manuel Kiesilak zu Gast zu sein. Und ein Thema, was wir heute mal ein bisschen besprechen wollten, ist das Thema relative Intensität. Wir haben gerade schon mal, bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, ein bisschen drüber gelabert, was ist denn überhaupt genau damit gemeint? Was ist denn relative Intensität im Vergleich zu absoluter Intensität? Mit absoluter Intensität meinen wir natürlich einfach nur ganz plakativ Gewicht auf der Stange. Und relative Intensität, ganz grob gesagt, wo befinden wir uns denn mit unserer Trainingsintensität im Vergleich zur maximalen Anstrengung, also sprich Training zu Muskelversagen oder ich hätte absolut keine Wiederholung mehr absolvieren können. Ja, möchtest du noch was hinzufügen?
Also vielleicht ganz kurz den Begriff Intensität allgemein noch definieren. Also ich habe das schon mal in einer Folge besprochen, wo es um Trainingsvariablen ging. Also bei Intensität ist bitte auch immer gemeint, wie weit an meiner Maximalkraft trainiere ich? Ja, und jetzt nicht den Anstrengungsgrad. Ja, also wir reden jetzt nicht darüber, wie anstrengend das Ganze ist. Du kannst dich anspeiben und die Intensität, zumindest in dem Kontext, wie wir das Ganze besprechen, die muss dabei nicht besonders hoch sein. Ja, also wenn du 20er-Sätze beugst, dann ist es eher in einem niedrigeren Intensitätsbereich, obwohl es ja die Hölle ist.
Absolut. Kann jeder bestätigen, der die Freude mal hatte, sowas im Plan zu haben. Der Grund, wieso ich mir das Thema gewünscht habe für heute, ist, weil ich einfach beobachtet habe, so bei Athleten, die ich über die Jahre betreuen durfte, ist, dass es oftmals halt ein Schlüssel war, Athleten nach ihrem Anfängertrainingsstadium das Thema so ein bisschen näher zu bringen, damit die ihre ersten Plateaus überwinden konnten und damit man wirklich langfristigen Fortschritt und beziehungsweise was langfristigen Fortschritt angeht, aus den einzelnen Trainingswochen, einzelnen Trainingsmonaten das meiste rausholen kann, weil man dadurch eben auch runter- oder hochjustieren kann, je nachdem, ob man einen guten Tag hat oder einen schlechten Tag hat. Und vor allen Dingen hat es halt die super wichtige Lernerfahrung als Nebeneffekt, dass man merkt so, was ist denn ein bisschen zu schwer, was ist ein bisschen zu viel konsistent, wo trete ich dann auf der Stelle oder was ist ganz einfach schon lange schwer genug, als dass es mir erlaubt, konsistent Fortschritt zu machen.
Ja, also ich würde ganz gerne im Begriff Plateau ansprechen. Man kommen die ersten Plateaus, das passiert meistens dann, wenn ich so aus dem Anfängerstadium rauskomme. Also das ist meistens so der Punkt, wo man merkt, okay, jetzt muss ich ein bisschen umdenken, weil als Anfänger ist es ja so, wenn ich die Übungen mal einigermaßen verstanden habe, dann kann ich mehr oder weniger, ja, fast schon jede Woche oder jede Trainingseinheit steigern. Also ich kann, wenn ich 80 Kilo beuge, dann kann ich ohne Probleme auf 85 gehen, auf 90, vielleicht mal die Schritte ein bisschen kleiner nehmen. Aber es funktioniert sehr, sehr gut. Ja, ich habe das früher auch so gemacht. Irgendwann habe ich dann halt das Problem, dass ich gegen eine Wand renne. Also es geht leider nicht ewig so weiter, weil wenn ich jede Woche 5 Kilo steigern könnte, dann würde ich nach einem Jahr über 300 beugen wahrscheinlich. Wäre zwar sehr geil, passiert in der Praxis aber leider nicht. Und ja, das heißt, ich muss mir hier was einfallen lassen und da kommen dann eben bestimmte Sachen ins Spiel. Also ich muss in der Trainingsplanung auf jeden Fall umdenken. Also ich kann nicht mehr einfach sagen, ja, wir steigern einfach jedes Mal ein bisschen, sondern ich muss mir auch überlegen, wie die Progression halt auch weitergehen kann, weil jedes Mal einfach mehr drauf packen zu versuchen, ist mitunter nicht der klügste Ansatz. Ich weiß, es ist der intuitive Ansatz und ich versuche das trotzdem jedes Mal ein bisschen mehr draufladen.
Nicht nur
Beziehungsweise bin ich,
du.
ja,
Nicht
ich
nur
denke,
du.
das macht jeder so. Aber jeder, der das auch zu lange macht, merkt dann einfach auch, okay, das ist einfach, ja, leider nicht mehr so der effiziente Weg, sondern man, ja, schießt sich halt damit einfach nur noch gegen eine Wand und da muss man dann halt ein bisschen umdenken. Und da kommen eben Dinge ins Spiel wie Periodisierung, Relativintensitäten, Anpassung von den wichtigsten Trainingsvariablen. Also wie kann ich Volumen, Intensität, Frequenz aufeinander abstimmen, damit einfach auch langfristig was weitergeht, ohne dass ich mich einfach innerhalb von ein paar Wochen ja komplett zerlege. Weil es ist halt, wie gesagt, nicht so sinnvoll.
Ja, absolut. Aber was du angesprochen hast, ne, mit der linearen Progression. Mein Trainingspartner hat eine dreijährige Tochter. Ich habe dem letzten gesagt, wir sollen jetzt anfangen, die auf Starting Strength zu packen, dass sie dann, wenn sie jetzt 3 Jahre alt ist, dann ist sie mit der linearen Progression. Wenn sie 6 ist, dann tut sie auf jeden Fall 230 Kilo für Wiederholung drücken und beugen, so in 2, 3 Jahren locker. Und dann kommt sie auf so eine Intermediate Progression mit Texas Method.
Genau.
Genau. Ja, exakt. Also, was ich so beobachtet habe, ich weiß nicht, da kannst du mir auch gleich mal so ein bisschen so, vielleicht einfach mal so ein paar konkrete Beispiele aus dem echten Leben, so wie du das mal so geschafft hast, die Überleitung zu finden, wenn du mal Leute hattest. Ich meine, ich weiß nicht, wie deine Trainerkarriere, wo du so die ersten Leute, die mal so im Anfänger-Trainingsstadium waren, also wenn wir das mal so früher angucken, dass man hat mit allen Leuten irgendwelche 5x5-Pläne verpasst. So vor 10 Jahren, die allerersten Leute, die von mir Krafttrainingspläne bekommen haben. Das hat dann so ganz gut funktioniert. Und als ich dann eben selber gelernt habe, wie man eben so ein bisschen schlauer relative Intensität strukturiert, konnte ich dann eben, also bei einigen Leuten, wenn man wirklich jetzt Leute, die eventuell zuhören, ja, wirklich völlig durchschnittliche Trainings Status ja irgendwo zwischen 80 Kilo und 95 Kilo schwer männlich und man ist irgendwo im Bereich, wo man dann erstmal seine, was weiß ich, 80 Kilo 5x5 Bankdrücken, 100 Kilo 5x5 Kniebeugen, 140 Kilo 5x5 Kreuzheben. Wenn man da dann wirklich das Bankdrücken um 20 Kilo steigert oder die Kniebeuge um 40 Kilo oder den Deadlift, das Kreuzheben um 30 Kilo ist es meistens relativ gut in dem Rahmen machbar, wenn man das erste Mal wirklich lernt, relative Intensität in Relation zur maximalen Anstrengung halt wirklich zu checken. Was ist denn so da der Sweet Spot? Ja? Also ich habe mal einen relativ erfolgreichen Krafttrainer, der meinte so, die meisten Athleten nach ihrem Anfängerstadium sind am besten damit beraten, den Athleten beizubringen, ja, nach dem Anfängerstadium, dass man wirklich schafft, eine solide 8. Eine 8, ganz simpel bedeutet im Vergleich zu einer 10, wir sprechen da eben, was RPI oder momentan ein großer Trend, auch RI, Air Reps in Reserve oder Rate of Perceived Exertion, könnte man jetzt gleich noch mehr ins Detail gehen. Eine 8 bedeutet einfach im Vergleich zur 10, es ist eine 8 von 10 Anstrengungen oder ich habe noch 2 Wiederholungen im Tank in dem Fall. Und dass die meisten Athleten nach dem Anfängerstadium am besten damit beraten sind, zu lernen, wie fühlt sich wirklich so eine 8 an. Ja, und darf ich da
Ja.
mal so ein bisschen deine Gedanken dazu mir anhören? Auf jeden Fall würde mich mal interessieren, was du da so beobachten konntest.
Ja, da hat man schon einiges. Also diese Klassikerprogramme 5x5, 5x1, das ist Starting Strength, was es sonst was gibt, sonst halt alles noch so gibt. Es funktioniert bis zu einem gewissen Punkt sehr, sehr gut, würde ich sagen. Nur irgendwann hast du halt das Problem, du musst irgendwann individualisieren, weil Leute ab einem gewissen Punkt einfach anders auf ein jeweiliges Programm reagieren. Also es gibt Leute, die können zum Beispiel ohne Probleme dreimal die Woche Kniebeugen machen, was du in einem 5x5 zum Beispiel drin hast. Mich würde das mittlerweile komplett auseinandernehmen. Ja, also ich hätte momentan keine Chance, dreimal die Woche zu beugen. Was früher anders war. Also ich habe mit 5x5 und Varianten davon sehr, sehr lang gearbeitet. Und zwar, boah, ich glaube, 2 Jahre fast. Und der Grund, warum ich da damit so lange gearbeitet habe, war relativ einfach. Ich habe einfach die ersten, sagen wir mal, 2, 3 Jahre, die ich trainiert habe, ich habe halt nur Scheiße gemacht, ja. Und das war dann das erste Mal, wo ich wirklich ein Programm längere Zeit auch durchgezogen habe. Ich bin dran geblieben und habe dann wenig überraschend ja auch endlich mal vernünftige Ergebnisse bekommen. Und ich bin also auf einen 200 Kilo Deadlift in dem Bereich irgendwann mal hingekommen, so 160 Kilo Beuge. Ja, also das ist schon gut was weitergegangen, würde ich sagen. War es perfekt? Absolut nicht. Ja, also ich würde es auch nicht mehr unbedingt so ja, wieder so machen. Und ja, wie du schon gesagt hast, den ersten Leuten, die du betreust, vor allem wenn du dann mal mit so einem Programm Erfolge hast, ja, die werden natürlich dann auch so ein Programm bekommen, weil du der Überzeugung bist, das ist das ultimative Mittel. Ja, vielleicht bringst du dann noch deinen eigenen Touch so ein bisschen mit rein und bist dann überzeugt, du hast den heiligen Gral gefunden. Das, ja, war damals auch so bei mir. Und aus heutiger Sicht ist es halt, ja, Schwachsinn. Also es gibt nicht diesen einen perfekten Ansatz. Es gibt auf jeden Fall Richtlinien. Also es gibt Sachen, die würde ich sagen, das funktioniert in der Regel sehr, sehr gut. Und wenn jetzt jemand neu zu mir kommt, dann orientiere ich mich natürlich auch daran, ja. Und über die Zeit wird es dann immer weiter individualisiert. Und dann hast du mit der Zeit einfach auch einen Plan, der für dich persönlich einfach sehr, sehr gut funktioniert. Das ist die Voraussetzung dafür, dass ich natürlich längere Zeiträume betrachte. Also ich rede hier ja, mal mindestens ein halbes Jahr oder auch länger, weil darunter ist schwierig mit Individualisierung. Also ich kann dir in 3 Monaten nicht unbedingt einen stark individualisierten Plan geben, sondern wir müssen einfach mal schauen. Ja, wir müssen eine Basis entwickeln und dann schauen, wie wir das Ganze weiter verfeinern. Das ist der wesentliche Punkt dabei. Und ja. So viel würde ich mal zu diesem Punkt sagen. Das andere, was du angesprochen hast, sind diese RPE, also Rate of Perceived Exertion oder Reps in Reserve, wobei ich die beiden Begriffe nicht eins zu eins austauschbar verwenden würde, weil zum Beispiel eine RPE 8 kann man oder wird gern so interpretiert, dass da noch 2 Reps drin sind. Ich interpretiere das gern auch so, dass das einfach auch, dass zum Beispiel ein Sticking Point erkennbar ist, weil wenn ich zum Beispiel schwere Singles oder Doubles oder sowas heb, es ist für mich persönlich sehr schwierig einzuschätzen, ob da jetzt noch 1 oder 2 Reps gingen. Aber wenn ich merke, okay, da ist schon sehr klar ein Sticking Point erkennbar, dann ist es auf jeden Fall ein Zeichen, dass da nicht mehr unbedingt so viel mehr drin ist. Ja, also ist natürlich sehr individuell, wenn du jetzt jemand bist, das richtig arg grinden kann, dann vielleicht schon. Also es gibt Leute, bei denen schaut die Aufwärmwiederholung schon aus, als wäre die absolut am Limit und da lädt dann halt doch mal 50 drauf. Ja, es gibt's. Es ist nicht unbedingt die Regel. Also hier kommt natürlich auch die Athletenkenntnis ins Spiel, dass ich halt weiß, okay, wie schwer ist das für einen jeweiligen Athleten? Also Rep Speed allein ist sicher kein Maß, wo ich einschätzen würde, wie hoch die Intensität hier wirklich ist. Ja, und wenn wir hier von relativer Intensität sprechen, müssen wir das natürlich auch immer mit reinbeziehen, ja, wie das für die jeweilige Person ist. Weil es gibt Leute, die schaffen zum Beispiel mit 90% Intensität 3 Wiederholungen, es gibt Leute, die schaffen damit 5. Und das ist auch so eine Sache, die mit rein muss. Und das ist ganz, ganz wichtig, wenn ich auf einem fortgeschrittenen Level trainiere oder auch jemand anderen trainieren will. Genau.
Genau, jetzt bist du schon mal in so eine ziemlich spezifische, ja, wo wirklich dann so schon die Individualisierung für den individuellen Athleten, habe ich jetzt jemanden, der ist voll der Grinder und du weißt, du kennst die Leute, du hast die auch schon gecoacht, ja, wo jede
Ja.
Wiederholung so aus, du presst Zähne zusammen, ja, aber der hat trotzdem noch 2, 3 am Tag, so, wir kennen das alle. als Coach auf jeden Fall. Ich habe aber gesehen, du verwendest auch bei Leuten, die eher selber auch noch Richtung Anfängerstatus sind, ich habe es in letzter Zeit auch öfter gemacht, die selber noch nicht so fortgeschritten sind und vielleicht auch noch nicht so eine extreme Individualisierung für ihren Trainingsansatz brauchen, habe ich gesehen, du verwendest bei denen auch API. Ich habe das in letzter Zeit auch öfter gemacht. Ich würde dir auch absolut zustimmen, dass API nicht deckungsgleich ist mit einfach nur blank Wiederholung im Tank. Meistens in der konkreten Anwendung sind wir auch oft vorgegangen, dass man wirklich wo eine leichte Geschwindigkeits, ja, wo die Geschwindigkeit nachlässt, beginnt nachzulassen, so ein bisschen, ne? Bei vielleicht einer fünften Wiederholung von fünf, im Satz von fünf, wie auch immer. Aber wie gesagt, was schon ein bisschen spezifisch jetzt geworden, was das angeht, wie muss man vielleicht beim individuellen Athleten anpassen, der vielleicht mit 90% mehr Wiederholungen schafft als der andere Athlet? Aber was sind denn mal so ein paar Allgemeinposten? Was haust du so ins Programm rein, wenn die Leute mal zu dir kommen, Manuel, ich habe 5x5 Kniebeugen gemacht, 100 Kilo, aber jetzt geht es nicht höher. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wie strukturierst du bei den Leuten? Wie bringst du denen mal so, die noch nie in Berührung waren, mit API-Training oder relativer Intensität, was so eine konkrete Anwendbarkeit, was kann ich da so mitnehmen, wenn ich vor dem Problem stehe?
Also du hast schon angesprochen, dass ich auch gern schon mit Leuten, also dass ich Leuten schon gern API reinschreibe, wenn die jetzt eher noch am Anfang sind. Das hat aus meiner Sicht einen großen Vorteil und einen großen Nachteil, der sehr, sehr oft kommuniziert wird. Und der große Nachteil davon, also das ist so die gängige Meinung, ist, dass die Leute am Anfang lernen müssen, wie das ist, einfach auch mal ans Verrecken zu gehen. Und das sehe ich teilweise so. Also das, was ich gern mache, ist, dass ich Leuten bei technisch schwierigeren Übungen, also bei einer Kniebeuge zum Beispiel, ich möchte, dass da die Form möglichst ja, ansprechend ist, würde ich sagen, auch wenn der ja am Anfang ist, weil Technik entwickelt sich natürlich auch nur über die Zeit, das ist ganz klar. Andererseits will ich, dass die Person natürlich auch lernt, wie das ist, wenn man am Verrecken ist. Und das bringe ich sehr, sehr gern bei abgewandelten Übungen bei. Ja, dass die Person einfach merkt, okay, ich kann kämpfen, ich kann grinden. Das ist eine Fähigkeit, die sollte man schon entwickeln. Vor allem, wenn es in den Leistungsbereich geht, weil es bringt dir auf einem Wettkampf halt nicht so viel, wenn du zwar technisch extrem sauber bist, aber vom Kopf einfach nicht da bist. Ja, wenn du 200 auf 10 beugst und ein Estimated One Rep Max von, was weiß ich, 270 oder sowas hast, aber bei 220 der Kopf dich macht, das ist natürlich Quatsch. Ja, aber am Anfang, für einen Anfänger ist das eher relativ irrelevant, würde ich mal sagen. Also das ist so der eine Punkt. Der Vorteil an dieser Methode, den ich sehe, ist einfach, dass die Leute lernen, sich das auch einzuschätzen. Und das ist auch schon ein bisschen angesprochen. Es benötigt schon eine gewisse Zeit. Also es ist nicht so, dass ich jetzt 2 Jahre lang mit einem ganz anderen Ansatz trainiere, dann auf API umsteige und innerhalb von 2 Wochen bei jeder Übung das auch einschätzen kann. Ja, weil vor allem, das ist auch wichtig, das ist von Übung zu Übung unterschiedlich. Also ich weiß zum Beispiel bei mir, bei einer Kniebeuge, bei mir ist Kniebeuge API einzuschätzen unfassbar schwierig, wenn ich das versuche, wie viele Reps da noch gehen. Ja, also wenn ich zum Beispiel ein Kniebeuge-Video bei mir analysiere, da würde ich einfach nur schauen, sind da Technikeinbrüche zu erkennen? Weil das ist übrigens auch so ein Punkt, der damit rein muss, wenn wir von maximalkraftspezifischem Training sprechen, dass API niemals einfach nur Muskelversagen bedeuten darf, weil wenn ich einfach signifikante Technikeinbrüche habe, dann ist das keine API 7 oder keine API 8 mehr. Das ist auch was ich meinen Leuten immer wieder ja fast schon reinhämmer, dass man da auch drauf achtet. Und wenn ich jetzt zum Beispiel von mir ein Kniebeuge-Video analysiere, ich weiß von mir einfach, okay, ob da jetzt noch zwei Wiederholungen gehen würde, ob da jetzt noch eine Wiederholung gehen würde oder vielleicht sogar noch mehr, ist immer ein bisschen schwierig zu sagen. Also ich orientiere mich bei mir persönlich sehr, sehr stark am Sticking Point, und ich einfach merke, okay, das ist hier einfach schon, man erkennt einfach schon, dass das brutal am Limit ist, dann schreibe ich da auch keine RP7 mehr rein. Ja? Auch wenn es nach dem Sticking Point dann wieder leichter wird. Oder vielleicht sogar schaut, als würden, wären da noch drei Reps drin. Wenn ich das erkenne, dann ist es einfach schon hart am oberen Ende der API-Skala. Ja. Das ist der eine Punkt. Wie kann ich das oder wie kann ich da rankommen? Naja, eine Möglichkeit wäre, wenn ich weiß, wie stark ich bin. Ja, wenn ich jetzt ungefähr, wenn ich weiß, okay, ich beug 100 Kilo auf 5 Wiederholungen und da denke ich, das ist so an meinem Max. Ja? Dann kann ich davon ausgehen, es gibt solche Tabellen, wie ich da runterrechnen kann, Maximalkrafttabellen. Und das ist von Anfang eine gute Möglichkeit, wie ich finde, um sich zu orientieren. Ich habe auch schon erwähnt, dass das Ganze individuell ist. Das heißt, das wird vermutlich nicht exakt stimmen, aber das ist okay, weil es geht bei der Trainingsplanung nicht darum, dass ich von Punkt Null an alles perfekt treffe, weil das werde ich eh nicht machen, ja, sondern es geht einfach darum, dass ich nach und nach immer effizientere Anpassungen finde und dann somit auch das für diese Person vermeintlich perfekte Programm kreieren kann. Und da muss ich natürlich irgendwo starten. Da finde ich, ist das schon ein guter Punkt. Oder Prilipins Table, wer das mag, das ist so eine Tabelle, die dir angibt, wie das Volumen aussehen könnte, wenn ich in diesen Intensitätsbereichen trainiere. Das ist so eine Möglichkeit. Ja, ich hoffe, das beantwortet die Frage.
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht kann ich da noch, ich finde ein paar Sachen, die du angeschnitten hast, finde ich super faszinierend. Geht auch so ein bisschen in die Notizen, was unsere Konversation hier noch so ein bisschen hinführen wollte, was du gerade angesprochen hast. Zum Beispiel Prilipins-Tabelle ist super interessant. Wir haben halt hier eine extrem hohe Menge an Metadaten, die mal erhoben wurden früher aus dem System der Sportschulen im Sowjetsystem. Wo jetzt eben eine gute Überleitung so, wo deckt sich denn mal so ein Training, was auf diese sogenannten APIs, ja, Messbarkeit in Relation zu maximaler Anstrengung auf einer subjektiv vom Athleten bewerteten Skala von 1 bis 10 stattfindet, im Vergleich zu, was du angesprochen hast, prozentbasierten Training im Fall von Prozenten von der maximalen Einzelwiederholung, ja, sprich 100 Kilo ist meine maximale Einzelwiederholung, 70%, 70 Kilo. So, was man halt da halt genau, wo ich quasi auch mit meiner Frage so ein bisschen hin wollte, wo ist so der Sweet Spot bei Athleten, die leicht fortgeschritten sind, wo man so mal international von Early, Intermediate oder Intermediate Trainees, wo so die meisten Leute eigentlich einfallen, die mal so langsam mit ihrem 5x5 einfach jede Woche 2,5 Kilo draufpacken, langsam nicht mehr weiterkommen. Ist das diese extrem hohe Menge an Metadaten, die erhoben wurde in dem Sowjetsystem und die dann eben in Prilipins Tabelle kulminiert ist, dass die sich eigentlich sogar in ihrer Aussage ziemlich gut sogar deckt. Und das ist auch somit das, was ich eben bei diesen leicht fortgeschrittenen Athleten oder Leute, die eben ihren Anfängerstatus gerade so hinter sich gelassen haben, auch konsistent immer so entdeckt habe. Das natürlich so, kann man jetzt mal so ganz pauschal, ganz allgemein, bevor wir dann individualisieren, der und der ist einfach so eine Grind-Sau und ballert einfach immer voll raus und macht einfach mit 90, ja, grad, weiß nicht, kennst du vielleicht auch von manchen weiblichen Athleten, ne, die oftmals dann ein bisschen mehr pressen wollen, als gut für sie ist in der Session und dann doch so ein bisschen den berühmten Overshoot performen. Ja, dass bei den meisten Athleten man eben sehr, sehr gut damit beraten ist, wenn man den Großteil seines Trainings irgendwo im Bereich zwischen 7 und 8 oder 8,5. Die Frage ist, genau, vielleicht kann man hier auch an der Stelle nochmal spezifizieren, so, wie tust du diese Bruchstellen 8,5, 9,5, 7,5, 7 für deine Athleten definieren? Ich meine, wir sprechen oftmals, was ja so geläufig ist, zu sagen, eine 7 ist, ich hätte definitiv noch drei Wiederholungen machen können oder war eine 7 von 10, was maximal, wenn 10 maximale Anstrengung ist. Und Komma 5 ist dann, ich hätte vielleicht noch 3 Wiederholungen gehabt, aber definitiv 2. Genau, das war auch mal so, wie der Mensch, der mir damals als mein Coach relative Intensität in der praktischen Anwendung beigebracht hat, auch so, wie wir das gemessen haben. Ne? Da können wir dann auch gleich noch zu einem anderen Punkt rüberkommen. Erstens mal würde ich da genau mit meiner Frage, ob du da auch so das so bestätigen würdest oder auch einen großen Wert darin siehst, dass man den Leuten beibringt, schau doch mal, dass der Großteil deines Trainings sich irgendwo zwischen 7 und 8 irgendwo abspielt, wie auch immer das geartet ist für den individuellen Athleten. Und dann noch eine ganz, ganz wichtige Sache, finde ich, ist so, wo siehst du so die Herausforderung, vor allen Dingen was Athletenpsychologie, wenn wir schon individuelle Unterschiede ansprechen, ne? Das so, du kennst das ja. Leute, die man eher bremsen muss oder Leute, die man eher ermutigen muss, mal härter zu pushen und mal ein bisschen mehr zu ballern, sozusagen auf gut Deutsch. Und ich muss sagen, meiner persönlichen Erfahrung nach ist meistens Leute, die unbedingt aggressiv rangehen wollen, ist es meistens sehr viel einfacher, mit Hilfe von relativer Intensität die dazu zu bewegen, ein bisschen vom Gas runterzugehen, dadurch ihr Training langfristig konsistenter gestalten zu können, langfristig mehr aus ihrem Training rausholen, anstatt immer gegen die Wand zu fahren ohne Gnade. Wo im Umkehrschluss ich es aus so einer sportpsychologischen Sicht immer sehr, sehr viel schwieriger empfunden habe, Leute, die sich nicht so richtig trauen und nicht so richtig Aggression aufbauen können als Anfänger oder leicht Fortgeschrittener, die dazu zu bewegen, wirklich dann aufs Gas zu treten, wenn die Zeit gekommen ist, aufs Gas zu treten. Ja. Genau, das sind jetzt quasi zwei verschiedene Fragen, aber ich glaube, du hast da schon ein paar Ideen noch zu. Ich bin mir super gespannt, was du dazu sagst.
Ja, also gehen wir die Punkte mal durch. Wo soll der Großteil vom Training stattfinden? Für einen Fortgeschrittenen würde ich diesen Wiederholungsbereich so 7 bis 9 empfehlen. Es kommt ein bisschen darauf an, welche Übung, also wenn du und auch welche Person. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin im Bankdrücken ja relativ schwach. Wenn ich da jetzt mal so eine 9 im Plan habe oder wie heute, ich bin bei der Spotter Press, also Assistenzübung von der Bank, hatte ich einen Overshoot. Das ist in der Situation für mich kein Problem, sondern ich weiß einfach, okay, das war für den Tag zu viel. Nächstes Mal ein bisschen konservativer reingehen. Wenn mir das jetzt aber beim Kreuzheben passiert oder bei der Kniebeuge und ich habe statt einer 7 eine 9 drin, dann bin ich den Rest von der Woche im Sack. Ja, und da geht dann in den restlichen Einheiten, wo diese Übungen am Plan stehen, da geht nicht mehr viel. Und da muss ich schon vorsichtig sein. Also je stärker ich werde, desto weniger Bullshit kann ich mir im Training eigentlich erlauben. Und das ist mal der erste Punkt. Der zweite, wenn ich jetzt jemanden habe, und ich sehe, da schießt sich immer ab. Ja, wenn ich dem eine API reinschreibe, steht vielleicht eine 8 drin, aber man sieht halt schon, okay, das ist keine 8 mehr, weil die Technik löst sich schon auf und es ist ein riesen Grind. Ja, es gibt Leute, die machen sowas, weil wenn man die Pistole am Kopf hält gehen oder die eigene Familie bedroht, dann gehen immer noch 2 Wiederholungen. Ja, dann muss man ein bisschen aufpassen und Möglichkeiten, die man hat, ist einerseits, man gibt dem Athleten Gewichte vor. Das ist etwas, das mache ich auch, wenn ich die Person schon kenne. Dann schreibe ich einfach, wenn ich sehe, okay, die 180 sollten es AP 8 sein oder ich will eine AP 8 von dir haben und du beugst mir 180 at 11. Ja. Also wo wirklich schon nichts mehr mit Technik da ist, dann würde ich dir zum Beispiel reinschreiben, du machst jetzt einfach einen Satz mit 170. Und da wird sich dann denken, da wird dann zuerst wahrscheinlich ein bisschen abgefuckt sein, weil er jetzt 10 Kilo weniger oben hat als in der nächsten Einheit. Aber du musst ihm halt das Ganze auch damit klar machen, dass er langfristig dadurch einfach auch besser wird. Weil es ist schon, ja, also man kann schon davon ausgehen, dass wenn man sich im maximalkraftspezifischen Training jedes Mal ans Limit pusht, es ist langfristig einfach keine sinnvolle Strategie. Das wird auch nicht langfristig funktionieren, weil du läufst immer mehr in Probleme mit rein. Und ich kenne es auch bei mir, wenn ich mal so Phasen habe, wo ich emotional vielleicht ein bisschen aufgewühlt oder sowas bin und dann einfach mehrere Trainings hintereinander habe, wo ich eben diesen Overshoot drin habe. Ich brauche halt dann einfach sehr, sehr schnell wieder die Deloads und ich kriege dann zwickt hier mal was, da mal was und das ist halt einfach das sind keine Voraussetzungen, um wirklich langfristig Fortschritte zu machen. Eine andere Möglichkeit, die es hier gibt, ist, dass ich den Leuten niedrigere RPs reinnehme und dafür Repeats. Ja, also Repeat bedeutet einfach, du nimmst das gleiche Gewicht nochmal. Und das habe ich zum Beispiel rausgefunden, bei mir funktioniert das sehr, sehr gut, so beim Kreuzheben oder bei der Kniebeuge vor allem, weil ich tendenziell auch jemand bin, der gerne mal drüber schießt. Und ich mag das eigentlich auch nicht wirklich, einen Satz vor Muskelversagen zu beenden. Aber wenn ich jetzt das gleiche Gewicht nochmal beugen muss, ein oder vielleicht sogar zweimal, dann gehe ich automatisch schon ein kleines bisschen konservativer rein. Ja, dann ist der Topset vielleicht eine RP7 und der Repeat ist eine 7,5 oder eine 8, je nachdem, wie gut ich die treffe. Und so kann ich das auch gezielt steuern, dass ich zum Beispiel jemand an diese RP ranbringe, die ich von ihm haben möchte. Und das ist auch eine gute Möglichkeit, wie ich finde, um Leuten das beizubringen, dass sich da einfach ein bisschen mehr unter Kontrolle haben und sich nicht jedes Mal halb zerstören. Das sind so zwei Möglichkeiten, die ich finde, funktionieren sehr, sehr gut, wenn ich jetzt Leute habe, die sehr aggressiv sind, die gefühlt mental jedes Mal in den Krieg ziehen wollen. Kennst das Ganze? Ja. Da würde ich so rangehen, weil subjektive Einschätzung ist immer auch ein bisschen gefährlich, weil es eben von der jeweiligen Person abhängt. Moderne Konzepte wie Velocity-Based Training werden irgendwann die Norm sein und das Ganze ja ein bisschen vereinfachen. Wenn ich jetzt jemand habe, wo ich merke, okay, der ist jedes Mal 5 Wiederholungen vor Ende, macht das Schluss und das soll eine RP 8 oder 9 sein, dann muss ich hier natürlich auch anders ansetzen, weil diese Person wird langfristig einfach nicht einen entsprechenden Fortschritt machen, weil auch die Intensität darunter leidet. Also wenn ich eine 3-8 machen soll mit, ja, was sind wir da irgendwo zwischen 85 und 92% Fmax, würde ich sagen. Eher so, ja, 92 jetzt vielleicht nicht. Aber wenn die Person dann da einfach nicht at 8, sondern at 5 vielleicht nur unterwegs ist, sagen wir jetzt, at 5 heißt, ich kann auch, keine Ahnung, 5 Wiederholungen oder sowas. Ich habe ehrlich gesagt jetzt nicht gerade im Kopf, was eine RP5 sein soll. das ist der zweite Warm-Up-Satz, keine Ahnung. Weil dann bin ich auch aus diesem Intensitätsbereich raus und ich trainiere dann vielleicht nur noch mit 75% der Maximalkraft. Und das ist halt ein Riesenproblem in der Situation, weil das ist, wenn ich zum Beispiel nah an einem Wettkampf bin und ich diese Spezifität einfach brauche, ja, weil ich muss den Körper drauf quasi hinprügeln, dass der mit diesen Intensitäten klarkommt und die sind dann immer zu niedrig, das ist halt scheiße. Ja? Heißt, hier habe ich auch die Möglichkeit, dass ich mal mit der Person spreche, das ist immer das Erste, dass ich einfach mal schaue, wo ist denn das Problem. Ja? Vor allem bei so einer Beuge kommt dann einfach mal vor, ja, ich traue mich vielleicht nicht und das kann verschiedene Gründe haben. Ein Grund dafür ist sehr häufig, dass irgendwas mit der Technik nicht genau stimmt, weil eine Übung, die sich komplett schlecht anfühlt, da hast du meistens auch nicht so das Selbstvertrauen. Ich denke, das wird auch jeder bestätigen können, der mit schweren Lasten trainiert. Andererseits habe ich hier die Möglichkeit, dass ich natürlich höhere RP reingebe oder auch die Gewichte einfach erhöhe. Das habe ich auch schon gemacht, dass ich einfach sage, okay, du beugst jetzt einfach 10 Kilo mehr und dann sind die Leute irgendwie, ja, das geht nicht und das kann ich nicht. Und da muss man halt so ein bisschen aufpassen. Ich mache sowas gern, also ich versuche diese Mentalität gern mit etwas höheren Wiederholungen reinbringen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen Satz mit 6 Reps reinschreibe und die Person hat einen Overshoot und macht nur 4, das ist jetzt nicht so ein Drama. Ja, dann hast du allein eine Woche jetzt oder einen Mikrozyklus, 4 statt 6 Reps drin, ist okay. Wenn er das mit Triples passiert, ist schon blöd, weil dann hast du im Prinzip einen 1RM fast gezogen und das ist nicht so vorteilhaft. Und das ist auch eine Möglichkeit, dass ich einfach, um die Leute heranzuführen, höhere Wiederholungsbereiche hernehme, weil das für den Kopf in der Regel auch einfacher ist. Ja, wenn ich weiß, okay, ich beuge 6 Reps, dann nehme ich das Gewicht raus und es wird wahrscheinlich erst ab der 3. Wiederholung wirklich schwer. Und ich habe da so ein bisschen Zeit ranzukommen und dann merke ich mit der Zeit einfach, okay, ich kann mich da doch härter pushen, als ich gedacht habe. Und dadurch kommt dann diese Inbrunst auch oft auch einfach automatisch. Also das sind so Möglichkeiten, die ich sehe, um das Leuten einfach auch beizubringen. Jetzt sowohl für, also das mit den höheren Wiederholungsbereichen, sowohl für Leute, die erstmal ein bisschen zu konservativ sind und auch für Leute, die da zu aggressiv reingehen mit den Gewichten. Ja, hat den Nachteil natürlich, dass ich das den Leuten dann bei einem 1RM nochmal beibringen muss, weil es ist ein Unterschied, ob ich mit einer Wiederholung oder mit 5 oder mit 10 ans Verrecken gehe. Vor allem auch mit einer Beuge, wenn ich 2,20 rausnehme und das ist mein 1RM, ja, dann wird sich das viel, viel anders anfühlen als 180, was vielleicht mein 8RM sein wird. Ja. Also das ist so der Nachteil, den ich so ein bisschen an diesem Ansatz sehe, aber ich würde sagen, es ist trotzdem, ja, zumindest aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung auch der sinnvollste oder die sinnvollsten, ja, Wege, an die Situation ranzugehen.
Ja, auf jeden Fall. Also insofern, was du auch genannt hast, was jetzt vielleicht am anderen Ende von dem Spektrum hängt, ist so, wie bringe ich denn auch im Athleten bei, was ist denn so die minimale effektive Dosis? Ja, wo ich mich eben nicht zerschießen muss, sondern das halt ein paar Wochen am Stück so machen kann und auch vielleicht sogar tatsächlich dann ein bisschen zu locker meine Trainingszyklen starte, sagen wir einfach mal, die gehen 6 Wochen, dass das eben viel, viel besser ist und viel, viel einfacher ist, ein bisschen zu locker seinen Trainingszyklus zu starten als zu schwer, wo ich auch finde, dass da ein ganz, ganz großer Wert in so einer Trainingsmethodologie ist. Vor allem, weil man ja auch oft mal so beobachten kann, zumindest konnte ich das auf jeden Fall beobachten, wenn du die Leute konstant haben, die irgendwie einen Bereich von 9 von 10 relativer Intensität, sagen wir API 9, was auch immer, wie auch immer man das nennen möchte, dass das halt auch oft mal ganz einfach so zu so Plateaus führt, wo die Leute halt einfach nur immer wieder ihre Bestleistung abrufen jede Woche, aber sich nie in dem Bereich aufhalten, der zum Beispiel automatisch entsteht, wenn man eine Methode benutzt, wie du die gerade beschrieben hast, die sogenannten Repeats. Solche Repeats, wo also das Gewicht gleich bleibt, man aber mehrere konsekutive Sätze erledigen muss, im Vergleich zu, was ich zum Beispiel in Trainingsprogrammen vielleicht Fortschritte verwende, dass man eine Mischung aus dieser Methodologie und eine Methode, wo man eben dann einen Satz zu einer bestimmten relativen Intensität, sei es 7 oder 8, absolvieren muss, dann Gewicht reduziert und dann nochmal Volumen absolviert. Habe da also auf jeden Fall einen sehr großen Wert drin gefunden, dass man dadurch den Leuten halt so beibringen kann, was ist denn mal die minimale effektive Dosis? Und vor allem sage ich den Leuten an der Stelle auch sehr, sehr oft, dass die sich gar nicht richtig vorstellen können, wie leicht man tatsächlich trainieren kann. Oftmals, wenn sie nur gewöhnt sind, sich immer ihren Kopf gegen die Wand zu hämmern in der Woche, ja, dass die sich oftmals gar nicht vorstellen können, wie leicht kann ich eigentlich trainieren und trotzdem stärker werden und trotzdem Muskeln aufbauen gleichzeitig, ja. Genau, dazu habe ich auf jeden Fall noch, sind dann 2 Fragen, genau, wieder an dich. So, wo kannst du beobachten, in welchen Bereichen befinden wir und was kann ich super falsch machen? Wo kann ich dauernd immer wieder meinen Kopf gegen die Wand hämmern? In welchem Bereich muss ich trainieren, damit ich das auf jeden Fall schaffe, mich auf keinen Fall Fortschritt mache? Und die nächste Aussage, wo ich mich mal, wo ich gerne mal deinen Input sehe, das ist so zum Beispiel auch noch von einem relativ bekannten Kraftcoach eine Aussage, ne, wo wir dann Aussagen haben, wie Volumen ist der Hauptmotor von Hypertrophie und Intensität ist der Hauptmotor für Maximalkraftzuwächse und Training bis zum Muskelversagen ist vernachlässigbar bis unnötig. Genau, die 2 Sachen.
Ja, also du hast es schon sehr, sehr gut angesprochen. Wenn ich hier jetzt wirklich mehrere Zyklen hintereinander mich jedes Mal gegen die Wand schieße, ich werde irgendwann einfach nicht mehr stärker, sondern ich teste einfach jedes Mal nur meine Bestleistung. Und das gefällt dem Kopf oftmals sehr gut. Also ich finde das Metall super geil, wenn ich da jedes Mal ans Limit gehen kann. Weil ich bin auch so ein Typ, der da einfach gefühlt ja, öfters mal ausrasten könnte. Aber du hast halt keinen Kraftaufbau mehr, sondern hast einfach nur noch einen Krafttest. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Es gibt einen großen Unterschied zwischen ich baue Kraft auf und ich teste Kraft. Ja? Weil wenn es dir nicht geben würde und ich maximalkraftspezifisch für Powerlifting zum Beispiel trainieren würde, könnte ich ja hergehen und einfach jedes Mal einen Wettkampf machen. Ja, ich mache jedes Mal Singles mit so viel wie halt geht. Und wenn du
Westside.
das, ja, wobei Bestzeit jetzt auch nicht jedes Mal die Competition Lifts ausmaxt, sondern eine Variation davon, weil sonst wären die halt noch mehr im Arsch, wie sie teilweise schon sind. Ja, ich will jetzt Bestzeit nicht beleidigen.
Nein.
Aber ja, also wenn du jede Woche einen Wettkampf machen würdest, das würde dich höchstwahrscheinlich ja fertig machen. Und hier muss man halt auch sagen, die anfälligsten Wiederholungsbereiche sind in der Regel die sehr, sehr niedrigen Wiederholungsbereiche, weil sich Fehler hier halt einfach am stärksten auswirken. Ja, wie gesagt, wenn ich jetzt statt 6 Reps mal 4 Reps mache, weil ich für den Tag einfach ein zu schweres Gewicht wähle, ist jetzt kein Riesenthema. Ja, ist nächste Woche ganz normal, geht's weiter. Wenn wir das mit Double Singles oder sowas in dem Bereich passiert, dann ist es eine ganz andere Sache. Da ist ein Overshoot von 5% mitunter schon problematisch und ich muss dann für den Rest vom Block schon Anpassungen vornehmen, um hier einfach nicht zu hart ans Verrecken zu kommen. Und es gibt dann auch Leute, die sagen, ja, das ist alles unnötig, geh einfach drauf, trainier schwer. Ja, kann für manche Leute funktionieren, die dann trotzdem Fortschritte machen, obwohl die sich jedes Mal umlegen. Für den absoluten Großteil der Leute wird das aber eben nicht funktionieren, sondern du hast einfach viel, viel mehr Probleme und langfristig, wenn du es jetzt wirklich nicht nur über 2, 3 Monate siehst, sondern über ein paar Jahre siehst, dann wirst du auf jeden Fall Potenzial auch liegen lassen. Und das merke ich bei mir auch, wenn ich mal so Phasen habe, wo ich einfach zu hart am Limit trainiere. Das ist einfach nichts, wo ich mache in der Zeit einfach keine wirklich guten Fortschritte. Ja, das geht 2, 3 Wochen steil bergauf und dann habe ich ein Plateau und es geht irgendwann wieder runter und dann muss ich mich in der neue reinarbeiten. Das nützt mir halt gar nichts, ja. Außer in dieser dritten Woche, wo ich gerade meinen Peak habe, ist gerade der Wettkampf. Ja, das ist der Sinn von einem Peaking. Das ist wieder ein ganz anderes Thema. Wenn ich einen Wettkampf habe, will ich natürlich, dass ich an diesem Wettkampf so stark wie möglich bin. Ja, aber wie gesagt, das ist Kraft testen und nicht Kraft aufbauen. Gut, das war mal die erste Frage. Und die zweite Frage: Volumen als Treiber für Muskelaufbau, Intensität als Treiber für Maximalkraftaufbau. Also für Muskelaufbau, hier haben wir einen großen Vorteil, dass der Intensitätsbereich nicht so entscheidend ist. Also ich kann mit 6 Wiederholungen gut Muskeln aufbauen, ich kann aber auch mit 20 Wiederholungen gut Muskeln aufbauen. Da ist halt die Frage, bei welcher Übung setze ich das ein? Wenn ich zum Beispiel 6 Wiederholungen beug und für Muskelaufbau, das ist einfach auch ein Erfahrungsbericht und auch durch Studien belegt, ich muss hier nahe am Muskelversagen auch trainieren. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich kann mich zum Beispiel mit Halber Squats, 6er Sätzen, RP9 oder sowas, wenn ich das mache. Das kann ich machen und ich kann danach auch noch einen Rest trainieren. Wenn ich das mit 20er Sätzen mache, dann eher nicht, weil wenn ich mich mit 20 Reps wirklich rausschieße, dann mache ich den Tag halt nichts mehr. Ja, dann krieche ich irgendwie aus dem Gym und lege mich hin und schlafe 12 Stunden. Dann mache ich nämlich sonst gar nichts mehr. Das ist jetzt einfach, das ist bei mir so. Es gibt auch Leute, bei denen funktioniert das ein bisschen besser. In der Situation wäre es vielleicht nicht so sinnvoll, 20er Reps für eine Beuge zu verwenden. Für eine Leg Extension, eine Leg Press, so Zeug, klar, warum nicht? Ja, spricht Hier wäre zum Beispiel ein 5er-Rem oder ein 6er-Rem kontraproduktiv, weil 6er-Rem Leg Press wird, oder Leg Press geht, aber 6er-Rem Leg Extension oder Leg Curl, also das wird schon ja nicht mehr ganz so geil sein. Das ist für den Muskelaufbau. Wenn ich mich nur aufs Volumen beziehe, hier ist die Frage, wie definiere ich mein Volumen? Und das ist ganz entscheidend, weil viele Leute sprechen bei Volumen immer vom Volume Load, also Wiederholungen mal Gewicht mal Sätze. Und das ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr schlechter Indikator für Volumen, weil ich kann auch einen sehr hohen Volume Load aufbauen, ohne dass ich auch nur annähernd ans Muskelversagen gehe. Und das ist halt dann nicht mehr spezifisch für Muskelaufbau. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich das ein bisschen darüber auch klar wird. Ich definiere Volumen immer über reizauslösende Sätze. Ja? Heißt, wenn ich jemanden auf Muskelaufbau hinprügel, dann sind das die Sätze, wo diese Muskelgruppe zumindest eine RPE-8 oder drüber ist. Also RPE-8 vielleicht, wenn ich beuge, weil ich will auch bei 6er oder 8er Sätzen nicht jedes Mal unbedingt ans Verrecken gehen, wenn ich beuge. Bei so Leg Press, Hex Squat, da darf es auch gerne 9 oder eine 10 sein, ja, sowieso. Und so definiere ich das. Und hier gibt es halt auch Studien und die Praxis, die zeigt, dass wenn ich so meine, ja, irgendwas im Bereich 10 bis 30 Sätze pro Woche, ja, natürlich je nach Fortschrittsgrad, auch ein bisschen individuell, wenn ich in dem Bereich trainiere auf Muskelaufbau, dann werde ich auch gut weiterkommen. Ja. Für Maximalkraft spricht sehr, sehr viel dazu, dass man schon den Großteil vom Training im Bereich, ja, zumindest so um die 80% trainiert. Fmax, vielleicht mal ein bisschen drüber, vielleicht auch mal ein bisschen drunter, je nachdem, was ich für eine Übung habe. Ich persönlich bin ein großer Freund davon, dass ich hier ja ein bisschen breiter fächere. Heißt, ich trainiere dann zum Beispiel gern mal eine Assistenz in einem etwas höheren Bereich. Und den Mainlift im etwas niedrigeren Bereich kann auch mal umgekehrt sein. Das ist schon auch etwas, was durch Studien sehr, sehr gut belegt wird und auch die Praxis zeigt. Gibt auch andere Beispiele. Ja, so ein Boris Scheikel zum Beispiel, wenn man sich diese
Den
Pläne
wollte ich jetzt
anschaut.
gerade, den wollte ich jetzt übrigens gerade einhaken und dir, wo du
Genau, ja.
gesagt hast, ich zähle nichts unter 8. So, dann wird es ja niemals stark vom Shaco.
Genau. Und das ist was ich sehr, sehr faszinierend finde, weil das einmal eher ich brauche diesen Intensitätenansatz und das dann aber so einen Ansatz von Boris Scheiko, wo man sich wenn man sich das so zum ersten Mal anschaut, dann würde man denken, es hat nichts mit maximalkraftspezifischem Training zu tun, weil du halt ein lächerlich hohes Volumen hast. Also ich habe da Leute gesehen, die trainieren die Woche irgendwie 30 Sätze Kniebeugen oder sowas. Ja, und das kannst du auch nur machen, wenn du nicht so nah am Verrecken bist, weil wenn du das nah am Verrecken machst, dann wärst du halt nach 2 Wochen sowas von im Sand. Ja, aber trotzdem hat Boris Scheiko absolute Weltklasse-Athleten, die so trainieren. Und das ist auch sowas, wo ich mich persönlich jetzt, ja, also ich persönlich, ich kann auch gern zugeben, ich weiß nicht, warum das funktioniert. Aber es funktioniert. Und wenn man diesen Ansatz hat, der wirklich auch reproduzierbare Ergebnisse liefert, dann wieso soll man das nicht machen? Ich meine, das ist so das, was ich dazu sagen würde. Also man muss das immer auch so ein bisschen sehen, was funktioniert für einen Großteil der Leute. Also ich würde schon denken, dass dieser eher klassische Ansatz von ich trainiere in diesem eher höheren Intensitätsbereich, ich trainiere so im RP-Bereich 7 bis vielleicht maximal 9, dass das für die meisten Leute schon deutlich besser funktionieren wird als so ein Ansatz von Scheiko. Was aber bitte nicht heißen soll, dass der Ansatz von Scheiko schlecht wird oder sowas. Weil wie gesagt, er hat absolute Weltklasse-Athleten, die damit trainieren und da auch nicht zu wenige. Also es gibt hier wirklich zwei sehr, sehr unterschiedliche Ansätze, die Ergebnisse produzieren, die sehr gute Ergebnisse produzieren. Und das zeigt halt auch, dass es im Training nicht diesen einen perfekten Plan für die komplette Weltbevölkerung gibt und auch nicht diese eine perfekte Übung für die komplette Weltbevölkerung, was auch immer, sondern ich muss immer auch das an der jeweiligen Person ja, festmachen.
Also das Einzige, wo ich da jetzt, also wahrscheinlich, wo ich mich stark wiederfinde, was du gerade genannt hast, so, das ist der Bereich von 7 bis 9, so was ist, wo sich wahrscheinlich ein Großteil des Trainings als Schnittmenge zwischen Individuen abspielen sollte. Ich denke nur persönlich, ehrlich gesagt, dass die minimale Intensität, wo Gewichte schwer genug sind, um mir Adaptionen zu liefern, sei es jetzt Hypertrophie oder Maximalkraft, wahrscheinlich doch ein bisschen drunter liegt. Und das ist eigentlich auch, was sich sehr stark auch deckt mit relativ rezenten Metastudienanalysen, wo eben, sagen wir mal, natürlich hast du natürlich recht, du kannst nicht einfach nur nackt das Volumen Sätze mal Wiederholung, mal Gewicht auf der Stange multiplizieren. Weil du dann natürlich auch dieses sogenannte Junk-Volumen, das Volumen, was halt so ein bisschen da eben dann drunter ist, ne? 30% meiner 1 RM, meiner maximalen 1 Wiederholung, kann ich nicht aufwiegen 1 zu 1 mit Volumen, das absolviert wurde, mit 70% meiner 1 RM. Aber das eben, das ist eben auch so mit der Grund, wieso diese russischen Programme so brutal effektiv sind, ist, dass die Last, die eben so viele Metadaten erhoben haben, dass sie eben rausgefunden haben, wo der minimale Cut-off ist, irgendwo leicht über 65% der 1 RM, wo die Gewichte einfach schwer genug sind, um bereits Adaptionen hervorzurufen, völlig unabhängig davon, wo wir dann später hinkommen, wenn wir wirklich Richtung Wettkampfvorbereitung natürlich auch irgendwo Intensitäten mit einbauen müssen, wo aber eben, wie du auch schon gesagt hast, es viele Coaches gibt, die dann eben auch irgendwo teilweise sogar sehr, sehr viel moderater oder sehr, sehr viel weniger schwere Gewichte verwenden, einen Großteil der Zeit und das dann so ein bisschen zum Wettkampf hin eben an Gewicht auf der Stange erhöhen. Genau, also ich würde einfach nur sagen, dass das wahrscheinlich das Minimum etwas geringer ist als jetzt ein signifikantes Volumen nur durch Sätze Richtung 8. Also ich habe da beobachten können, dass tatsächlich für viele, wenn sofern eben diese 8, ja, sofern Dinge eingebaut sind, die schwer genug sind, wir aber eben noch eine große Menge an Sätzen, die sich ein bisschen verhalten wie 5 Cent ins Sparschwein und am Ende gibt es eine große Tüte, wenn man eben Bestleistung aufstellt. Ja. So sehe ich das ein bisschen mit den Sätzen, die vielleicht tatsächlich im Bereich sogar 6,5, 7,5, wo tatsächlich, ich nenne es so ein bisschen auch bei meinen englischsprachigen Trainees, die Money Zone, wo wirklich man sehr, sehr viel Kleinvieh zusammensparen kann, was wirklich auch tatsächlich großartige Zuwächse auch beim Großteil der Leute ja, hervorruft und einbringt und einspielt an sogenannten.
Ja,
Genau.
also ich finde ganz wichtig hier auch zu betrachten, in welcher Trainingsphase befinde ich mich jetzt.
Absolut.
Ich sehe das sogar teilweise ganz ähnlich wie du, dass man auch definitiv aufbauen kann, wenn ich mit den Intensitäten ein bisschen niedriger gehe. Also ich mache das auch mit meinen Leuten teilweise, dass die vielleicht auch mal im Bereich von 70, 75% beugen. Und jetzt, also ich finde, diese 80%, die ist nicht in Stein gemeißelt, ja? Sondern es gibt einfach viele Studien, die zeigen, dass dieser Ansatz, ja, funktioniert und dass, wenn ich jetzt wirklich auf ein RM spezifisch trainieren möchte für einen Zyklus, dann ist das the way to go. Und das macht auch dahingehend Sinn, dass es natürlich auch für ein mental ein Rieseneffekt, also ein Riesenunterschied ist, ob ich mich mit 8 Wiederholungen ans Limit pushe oder mit einer Rep. Also ich glaube, dass hier dieser mentale Aspekt teilweise, ja, ich glaube, dass der mehr Einfluss hat, als man denken würde, wie diese Adaption auch funktioniert. Ich persönlich bin zum Beispiel jemand, der auch weiter weg vom Wettkampf sehr, sehr gern mit höheren Wiederholungen trainiert und da jetzt vielleicht auch mal im Bereich von 70% trainiert. Es funktioniert für mich ziemlich gut, ja. Aber ich muss das für mich, ich weiß von mir persönlich, ich muss das einfach auch dann wieder, ja, ich muss dieses ganze Zeug dann auch wieder auf eine Wiederholung ummünzen lernen. Das ist zum Beispiel bei mir, also ich habe den letzten Wettkampf im November 2019 gehabt. Das heißt, da waren jetzt 1,5 Jahre dazwischen, also von da bis hierher jetzt. Ich habe einen Großteil von dieser Zeit mit höheren Wiederholungsbereichen trainiert, um einfach Schwachstellen aufzuarbeiten, um Arbeitskapazität zu erhöhen und so weiter und so fort. Ja, jetzt merke ich halt einfach, dass ich schon sehr, sehr lange von diesem 1RM weg bin. Das heißt, das, was ich jetzt rechnerisch draufpacken könnte, das würde jetzt im Moment nicht gehen. Ja, heißt, ich habe voraussichtlich die Staatsmeisterschaft im September für mich persönlich als Ziel. September, ich habe 4,5 Monate Zeit. Ja. Das heißt, jetzt ist schon ein Punkt gekommen, wo ich nicht mehr großartig im 8er-Rep-Bereich beugen werde, zum Beispiel. Ja. Weil ich weiß, ich bin da schon eine Zeit lang raus und ich muss mich da einfach wieder rantasten. Ja. Ich muss dem Körper einfach wieder zeigen, okay, es ist gar kein Problem, da eine schwere Last auf dem Rücken zu haben. Ist auch kein Problem, wenn sich das mal schwer anfühlt. Ja, das war 2019 bei mir zum Beispiel nie ein Thema. Jetzt merke ich einfach, wo ich in diesen neuen Block eingestiegen bin, wo ich zum Beispiel statt 6er und 8er Reps wieder 3er-Wiederholungen beuge. Ja, also es ist ein relativ großer Sprung gewesen. Ist vielleicht in der Theorie nicht das Sinnvollste, das so zu machen, sondern dass man vielleicht ein bisschen einen breiteren Übergangsbereich hat. Aber ich hatte wieder Bock auf niedrigere Wiederholungen. Und ich merke einfach, das, was ich jetzt auf diese 3 Wiederholungen beuge zurzeit, das ist nicht ansatzweise das, was ich rechnerisch darauf beugen könnte, wenn ich mich in diesen 8 oder 6 Wiederholungen aus den vorherigen Blöcken orientiere. Ja, aber es ist ganz klar, weil ich erst seit 3 Wochen oder so wieder in diesem Bereich trainiere. In 3 Monaten schaut das komplett anders aus. Und das muss ich mir halt auch im Klaren sein. Und ich glaube, dass das für viele Leute einfach auch ein Riesenfaktor ist. Wobei, ich wiederhole mich da, glaube ich, zum 17. Mal, Individualität ist halt einfach ein Riesending. Ich habe zum Beispiel mit der Isabella von Weißenberg auch schon drüber geredet. Die hat damals jemanden gecoacht, der halt auch international Wettkämpfe macht und da hat im Peking 6er Reps beim Heben, ja, wo man eher sagen würde, das ist Schwachsinn, im Peking 6er Reps zu heben, weil du musst dich ans 1RM gewöhnen. Aber wenn das für den funktioniert, dann soll er das machen. Ja, wenn du etwas hast, was für dich sehr, sehr gut funktioniert, auch wenn das jetzt nicht perfekt nah an der Wissenschaft ist, dann mach das doch. Ja. Und das auch gesagt beim Boris Schalk, wenn die das so analysiert hatten. Ich habe mich ehrlich gesagt noch nie so wirklich detailliert mit diesen russischen Studien auseinandergesetzt. Wenn das funktioniert, warum sollen sie es nicht machen? Es gibt, wie gesagt, nicht dieses eine Wundermittel, das für alle funktioniert, sondern es gibt einfach verschiedene Ansätze, die in der Regel funktioniert. Eine Studie ist ja auch immer nur gültig für einen Durchschnitt von der Studie. Und ich muss da immer natürlich auch die Parameter beachten. Das heißt, keine Studie der Welt in diesem Sport wird eine allgemeine Aussagekraft besitzen. Das wird auch wahrscheinlich niemals so der Fall sein, sondern es wird immer diese Situation geben und diese individuellen Aspekte, die werden immer eine Rolle spielen. Weil es macht einfach auch einen riesen Unterschied, ob du jemand hast, der jetzt leicht fortgeschritten ist oder schon sehr, sehr weit. Ja, dass der sehr, sehr weit Fortgeschrittene irgendwann mal die höheren Intensitäten brauchen wird, als der, oder dass der die mehr brauchen wird als der komplette, als der leicht Fortgeschrittene. Das ist auch relativ gut belegt. Ja, und das macht halt auch Sinn, weil wenn ich 300 beuge, dann wird es dir irgendwann schwer mit 250 auf Reps noch oder mit 200 auf Reps noch ordentlich Fortschritte zu produzieren. Da kann ich vielleicht noch Muskeln aufbauen, aber ich muss halt auch neural diese Reize setzen können und das werde ich halt wahrscheinlich irgendwann nicht mehr, wenn ich da nicht an einen gewissen Punkt einfach komme. Das ist so meine Meinung dazu.
Ja, auf jeden Fall. Sehe ich mal dann nochmal ein bisschen wieder ein anderes Thema als unser Thema für heute, wo wir dann so was du halt schon, ne, wo wir wirklich Richtung fortgeschrittene Periodisierung und wirklich aus Phasen, die wieder um sich zu übersetzen in die nächste Phase, sagen wir mal grob zusammengefasst, Training besteht aus Hypertrophie, Kraft und Peaking. Ja, dass wir natürlich, wenn wir in solchen Phasen erstmal ganz andere Wiederholungsbereiche verwenden, weil die einfach vielleicht gerade nicht irgendwie magisch sind, aber vielleicht etwas produktiver für den Zweck, den wir damit gerade erreichen wollen, dass da natürlich, was Periodisierung, Trainingsplanung angeht, das natürlich unendlich komplex werden kann. Genau, vielleicht nochmal ein spannendes Thema für nochmal ein weiteres Gespräch von uns beiden. Nochmal. Ich muss auch sagen, dass ich auch wahnsinnig gern, sowohl bei mir selbst als auch bei meinen Athleten, super viel mit tendenziell auch hohen Wiederholungen arbeite. Ja, das so schöne Sachen, weil ich eben aus ein bisschen aus dieser Ecke von Coaching komme, von den Amerikanern, so Sachen wie 6x8 und solche
Ja.
Geschichten super beliebt sind. Ja, sehr manchmal zum Graus von manchen meinen Athleten, aber schön Volumen in dieser sogenannten Zone, ja, wo sich eben Training super produktiv abspielt, wo man eben viel Volumen akkumulieren kann, ein bisschen weiter weg von Peaking und Kraftphasen, hat sich das einerseits super produktiv so erwiesen in letzter Zeit. Ich muss auch sagen, dass ich bei Amerikanern, die an der Speerspitze in dem Bereich, wenn wir es nochmal so kurz, wo du angeschnitten hast, Wissenschaft, an der Speerspitze von Hypertrophie und Kraft zu forschen, das auch zum Beispiel schon mal, als wir noch nicht aufgezeichnet haben, zum Beispiel das Mars Research Review, wenn die Leute in die Wissenschaft nochmal tiefer einsteigen möchten, ist das ein sehr, sehr zu empfehlendes Research Review Paper, was regelmäßig veröffentlicht wird. Und auch so Leute, die da, glaube ich, auch öfter vertreten sind, wie Brad Schönfeld, sehr zu empfehlen, der eben was Metadatenanalyse bezogen auf Hypertrophie in den letzten Jahren einiges zu individualisierten Unterschieden bezogen auf bestimmte Trainingswiederholungsschemata rausgebracht hat, die sich aber auch wahrscheinlich, wenn man jetzt hohe Mengen von diesen Studien sich einziehen würde, ja, sich mit dem Großteil, was wir beide heute hier besprochen haben, decken würden. Das nochmal so am Rande, wenn jemand dann noch mit, vielleicht, der vielleicht zuhört, später tiefer einsteigen möchte, sehr zu empfehlen. Und ich bin da auf jeden Fall auch, das ist auch wieder, glaube ich, ein weiteres super komplexes Fass, was wir da aufmachen würden. Aber Wissenschaft und Evidenz basiert wird ja jetzt langsam auch so ein bisschen fast schon zu einem Schmachwort in unserer Branche, so einfach langsam immer mehr Leute aus dem Boden, ja, wie Erdmännchen rauspoppen, die alle evidenzbasiert sind, aber vielleicht erst seit 2 Jahren dies oder das machen. Wohingegen ich persönlich Wissenschaft sehr, sehr wichtig finde, super,
Ja, auf
super
jeden
klasse,
Fall.
muss auf jeden Fall jemand, Coach, der auf sich hält, sollte sich schon mal ein paar Studien anschauen und auch verstehen, wie die zustande kommen, aber ist auch immer nur so gut, wie sie abgeglichen werden kann
Genau.
mit praktischer Erfahrung. Und ohne diese, ja, leider im Vakuum meiner Meinung nach nicht so besonders nützlich. Da hatte ich auch mit einem jungen, sehr erfolgreichen Kraft-3-Kampf-Powerlifting Coach aus meiner Region eine kurze Diskussion. Der hatte den Standpunkt mir angetragen. Schönen Gruß an der Stelle, wenn das irgendwann hört, dass man mit ausschließlich theoretischem wissenschaftlichen Wissen ja dann auch coachen könnte. Und ich habe dann gesagt, ich glaube daran nicht. Ich glaube, man braucht schon tatsächlich noch die praktische Erfahrung dazu. Sonst ist es einfach, ja, nackte Research Review Paper im Vakuum sind meiner Meinung nach
Ja,
dann
also ich
nicht
sehe
so toll.
das, ja, ich sehe das auch, ich sehe das auch so, dass das ohne Praxis bringt dir das Ganze auch gar nicht, weil erst durch die Praxis, finde ich, lernst du das Ganze da auch anzuwenden. Und das ist eh schon gesagt, diese Aussagekraft von Studien ist ja teilweise auch sehr limitiert, weil wenn dann rauskommt, ja, okay, es gibt zum Beispiel so Aussagen, 5 Sätze übers Volumen, 5 Sätze oder mehr als 5 Sätze sind besser als weniger als 5 Sätze. Ja, und was soll ich
Klasse.
damit jetzt? Ja, was soll ich damit? Heißt das, ich soll jetzt 20 Sätze die Woche benchen oder soll ich 8 Sätze die Woche benchen? Und heißt, ich brauche auf jeden Fall diese Praxis, diese Erfahrung in der Praxis, weil ich muss wissen, wie sich Muskelversagen anfühlt. Ich muss wissen, wie sich ein 1RM anfühlt, weil sonst kann ich es den Leuten halt einfach auch nicht näher bringen. Und ich bin mittlerweile sogar dazu übergegangen, dass ich meine, dass ich die Pläne, die ich für meine Leute schreibe, dass die eigentlich sogar ein bisschen, die sind mittlerweile sogar simpler geworden, ja. Vielleicht sogar ein bisschen weniger wissenschaftlich als vielleicht vor 2 Jahren oder sowas. Einfach aus dem Grund, weil ich merke, das ist für die Leute einfach besser umsetzbar. Das ist auch mental für die Leute einfacher. Und das sind zwei Riesenkomponenten, die oft so ein bisschen unter den Tisch gekehrt werden. Weil wenn du das den Leuten nicht überliefern kannst, dann kannst du noch so viele Studien rüberbringen, du hilfst damit halt niemand, ja, sondern du machst reine Theorie und ich will diese Wissenschaft jetzt gar nicht abwerten. Also ich sehe das genauso wie du. Es ist sehr, sehr wichtig, dass es gemacht wird, weil ich brauche einfach auch Anhaltspunkte, ja, damit ich eine Richtung vorgebe. Aber das ist eben auch das, was diese Studien machen. Die geben mir eine Richtung vor und das für den Durchschnitt. Ja, ich werde immer auch wieder Ausreißer haben. Und das sind Sachen, die muss ich einfach auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn ich damit arbeite. Ja, weil ich habe zum Beispiel eine Athletin, die wiegt 57 Kilo mittlerweile und die habe ich auf 2900 Kalorien. Ja, das ist nach den meisten Studien würde man sagen, ja, das ist viel zu viel. Und wenn du das in ihren Kalorienrechner eintippst, dann wird da wahrscheinlich auch rauskommen, dass das Ganze, dass ich da etwa 300, 400 Kalorien niedriger ansetzen muss. Aber ich weiß halt aus der Erfahrung, da ich mit der schon einige Monate, 8, 9 Monate zusammenarbeite, wenn wir niedriger sind, kommt halt keine Muskelmasse mehr drauf. Ja, die legt halt nicht mehr zu. Und das sind halt Sachen, die muss ich berücksichtigen. Ja, also ich finde, Wissenschaft ist sehr, sehr wichtig, aber alleine, ja, es klingt vielleicht ein bisschen hart, aber alleine ist es halt einfach wertlos. Ja? Also ich brauche die Praxiserfahrung und ich muss selber wissen, wie Training sich anfühlt. Ich muss wissen, wie das ist, auch sowas durchzutrainieren. Ja? Das vorher gesagt, wenn da 6 Sätze mit 8er-Reps drin sind, ich muss so eine Scheiße mal durchgeballert haben, weil sonst schreibe ich dem das rein und der gibt mir dann
Stopp.
ja, da geht er mit dem Stock und hat nach 2 Wochen keinen Bock mehr und sagt, alles ist Kacke. Ja, warum ist alles Kacke? Naja, weil das halt ja nicht unbedingt die angenehmste Form von Training ist. Ja, also das ist schon. Also ich finde, die Praxis ist sogar wichtiger als wie die Wissenschaft. Also ich glaube, dass jemand, der aus der Praxis sehr so viel mitnehmen kann und das Ganze auch rüberbringen kann. Das ist entscheidend. Ja, du musst das Ganze rüberbringen können an die Leute. Du wirst damit einfach bessere Ergebnisse erzielen, als wie wenn du wenn du in der Praxis einfach gar keinen Plan hast, 3 Monate trainierst, aber 17.000 Studien durchgelesen hast. Ja, die werden dir allein nicht unbedingt so viel bringen. Und es ist halt einfach oft auch so, dass die Praxis der Theorie einfach ein bisschen was voraus ist. Also ich habe auch Leute im Umfeld, mit denen ich mich unterhalte, die coachen im Calisthenics und einer davon macht Statics und es gibt so gut wie keine Studien zu diesem Thema. Gibt es halt einfach nicht. Und dann musst du dich halt hier wirklich an der Praxis orientieren. Und das funktioniert für den sehr, sehr gut. Ja.
Ja, gibt's wirklich so wenig Studien zur isometrischer Kraft? Ich hätte jetzt gedacht, das
Also
wäre
ich
relativ gut
habe
erforscht.
ja in dieser Situation halt. Ja,
Verstehe.
es ist nicht nur isometrisch, also es sind teilweise auch ja, es ist teilweise auch dynamisch und in dem Bereich gibt es anscheinend sehr, sehr wenig. Also ich habe mich da, wie gesagt, auch jetzt nicht so detailliert auseinandergesetzt, aber anscheinend ist da halt im Vergleich zu dem, was es halt wirklich über Gewichtheben, Kraft-Dreikampf, Bodybuilding, Hypertrophie,
Ja.
in dem Bereich findest du ja unendlich Material dazu, wenn du lang genug suchst. Aber es ist in dem Bereich schon noch anders. Ja.
Ich kann das absolut bestätigen und da sehr, sehr gerne einhaken, was du gesagt hast, mit dass wahrscheinlich sogar nur praktische Erfahrung, eventuell sogar einer rein theoretischen Wissensgrundlage vielleicht sogar überlegen ist. Ich muss sagen, ich persönlich habe selber als Trainingsanfänger auch massiv, ganz massiv davon profitiert, die ersten 3 Jahre, dass ich Leute um mich hatte, die sozusagen eigentlich eher reine Praktiker waren und rein praktische Erfahrung, was Krafttraining und Kraftsport angeht, hatten. Ja, ich weiß nicht, wie ich sehe, wenn du noch irgendwas auf dem Herzen, auf der Leber brennt. Ansonsten wir sind es schon so ein, zweimal ein bisschen abgeschweift. Fand ich aber fast einen der spannendsten Teile von unserem Dialog heute, jetzt so ein bisschen Richtung evidenzbasiert und Wissenschaft und Wissenschaft versus Praxis, Trainingsphilosophie und Trainingswissenschaftsphilosophie abzuschweifen. Vielleicht wäre es auch nochmal ein Thema für ein anderes Mal.
Ja.
Aber ich würde sagen, so was so relative Intensität angeht, haben wir heute eigentlich ganz gut was abgedeckt. Glaube ich auch ein paar Perspektiven aus verschiedenen Erfahrungsberichten, die irgendwie so abstecken konnten. Hat mir auf jeden Fall absolut super Spaß gemacht mit dir heute.
Ja, also mir ebenfalls, vielleicht auch ganz kurz, wenn wir da schon dran waren, in diesem Evidenzbasierten, was ich so ein bisschen das Risiko sehe in dem Ganzen auch, und das geht da zumindest aus meiner Sicht ein bisschen in die falsche Richtung, dass die Leute halt irgendwas aufschnappen in der Studie und dann meinen, das wäre jetzt so der neue heilige Gral, ja, und dann verliert man sich in irgendwelchen Details und glaubt, okay, ich brauche jetzt den neuesten ultra fancy Blue Light Blocker, um meinen Schlaf jetzt noch ein bisschen weiter zu optimieren. Also wird schon seine Berechtigung alles haben, aber wenn ich dann halt mich nur noch auf solche Sachen fokussiere, dann ich halt das Wesentliche aus den Augen, dass ich halt das ist die Grundlage und die wird sich halt auch niemals ändern. Das kann auch keine, also keine Studie kann diese Parameter setzen. Das ist einfach auch das, was man hier auch ganz klar sagen muss. Also du kannst dich nicht stark lesen.
Kannst
Es
du vielleicht
wird
noch
nicht
mal, kannst du vielleicht
funktionieren.
noch mal deinen allerletzten Talking Point einmal wiederholen? Meine Internetverbindung war kurz ein bisschen wackelig.
Der allerletzte Punkt, den ich gesagt habe, ist, dass du halt einfach auch schwer trainieren, intelligent trainieren und hart trainieren und vor allem das Ganze auch konstant machen musst. Und das wird keine Studie der Welt ändern können. Du kannst dich nicht stark recherchieren oder stark lesen. Das wird nicht funktionieren. Also das Ganze spielt sich schon auch weiterhin im Gym ab, auch wenn die Theorie dahinter wichtig ist. Also ich bin absolut niemand, der sagt, geh einfach rein und geh drauf, ja, weil ich halt auch weiß, dass es funktioniert halt einfach nicht. Es gibt Leute, die da trotzdem mit Fortschritte machen, aber das sind halt Ausreißer. Für die funktioniert in der Regel eh alles. Also die Leute, die gute Voraussetzungen haben, die können oft auch den größten Schwachsinn trainieren und werden trotzdem stark. Ja, aber es ist halt immer eine gesunde Kombination. Ich denke mal, ja, jedes Mal, warum nicht einfach beides? Es muss ja nicht entweder oder sein, sondern ich kann einfach auch gut theoretisch fundiert arbeiten und gleichzeitig auch die Praxis mit reinnehmen. Spricht ja absolut nichts dagegen, dass ich beide Welten miteinander kombiniere. Und ja, das ist das, was ich dazu noch zu sagen hätte. Aber ansonsten finde ich, haben wir das sehr, sehr gut, rübergebracht. Ja.
Von der Genetik geküsst, sage ich immer, bei solchen Specimen. Okay, dann mache ich mal die Aufzeichnung an der Stelle. Tuck, und dann war es das von uns für heute.
Vielen Dank fürs Reinhören. Wenn dir diese Folge für dich hilfreich war, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du diese auf Social Media teilst, damit auch deine Freunde davon profitieren können. Wenn du weiterhin wertvollen Content haben möchtest, wie du stärker wirst auf körperlicher sowohl als auch auf mentaler Ebene, dann abonniere auf jeden Fall diesen Podcast und dann hören wir uns auch bei der nächsten Episode. Die Kontaktdaten zu mir, sowohl zu mir als auch zu Vincent, sind in der Beschreibung verlinkt. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann bitte einfach an mich melden oder an Vincent. Und ich bin auch immer dankbar darüber, wenn du mir ein Feedback dalässt, am besten über Instagram. Ja, das war's von mir heute und vielen Dank nochmal fürs Reinhören. Bis zur nächsten Episode.